Bess seufzt, wirft seine Notizen auf den Schreibtisch und späht auf den Monitor.
Hat sich bei Black Widow schon irgendwas getan?
Nichts, was uns weiterbringen würde. Ich gehe den Thread durch. Diese Leute wollen den Tod so ein bisschen erleben. Warum?
Bess geht zu dem Stuhl vor meinem Schreibtisch. Setzt sich hin. Adrenalinkick? Der Wunsch nach Kontrollverlust?
Er überlegt kurz. Die Muskeln in seinem Gesicht entspannen sich, werden weich.
Als wir Kinder waren, da gab's in Glenderloch so eine Stelle, wo der Fluss zwischen zwei senkrechten Felswänden durchfloss. Die waren bestimmt knapp 5 Meter hoch. Meine Freunde und ich sind immer wieder von oben runter ins Wasser gesprungen. Völlig leichtsinnig. Wir hatten Muffensausen.
Und jedes Mal, wenn ich über die Kante sprang, jedes Mal, war ich nicht sicher, ob ich wieder hochkommen würde. Ob ich sterben würde. Aber jedes Mal, wenn ich dann auftauchte, Gott, war das toll. Und ich war mir nichts, dir nichts, raus aus dem Wasser, um mein mickriges, kurzes Leben erneut den Göttern vorzuwerfen. Es war ein echter Rausch.
Meine Fingerspitzen gleiten über den dünnen Narbenwulst, suchen den Schmerz, streichen ihn weg. Vielleicht gibt es in mir auch so einen Teil, der das will.
Bess legt den Kopf schief.
Wie meinst du das?
Vielleicht suche ich die Angst. Manchmal kommt es mir so vor, als hätte ich immerzu das Bedürfnis, in den Abgrund zu schauen.
Schauen ist nicht gleich springen.
Ein schüchternes Klopfen an der Tür. Chief? Pauls rundes Gesicht erscheint. Wir haben eine E-Mail mit einem Link bekommen, erklärt er. Zu einem Video. Anscheinend zeigt es Amy Keegan in großer Bedrängnis. Seine Stimme ist verzweifelt, fast schon ängstlich.
Bess und ich folgen ihm zu seinem Schreibtisch. Paul ist für die PR-Arbeit zuständig. Bei ihm landet alles, was die Öffentlichkeit an Mist und Pöbeleien für uns auf Lager hat. Nur selten irgendwas Gutes.
Auf seinem Monitor ist ein Video eingefroren.
Bess tritt hinter mich. Wann ist das reingekommen, Inspektor? Fragt er.
Ich höre Paul schlucken. 5 nach 5 heute Morgen. Ist in der Hektik ein bisschen untergegangen. Die IP-Adresse ist nicht feststellbar.
Das kommt von einem Darknet-User, sage ich. Waren Sie bei unseren Fallbesprechungen dabei, Inspektor?
Ja.
Dann passen Sie demnächst gefälligst besser auf, verdammt nochmal. Haben Sie es schon laufen lassen?
Ich wollte lieber warten, Chief. Es sieht aus wie... Ich meine, es könnte ein Snuff-Video sein.
Kälte schleicht sich mir in den Nacken. Ein gefilmter Mord. Falls dem so ist, Inspektor, sehen wir gleich unser wichtigstes Beweismaterial.
Amy Keegans Tod wird vor unseren Augen in Szene gesetzt. Wie vom Teufel gefilmt. Das Datum, ein weißes Flackern in einer Ecke. Die letzten Sekunden von Amys Tod, wie der Mörder sie gefilmt hat, widerlegen jeglichen eventuellen Zweifel an der Echtheit des Videos. Ich höre ihn langsamer atmen, tiefer. Sein Gesicht ist ihrem so nah, dass er ihr letztes Ausatmen aufsaugen kann. Ihre Pupillen ziehen sich zusammen. Dann weitet sich das schwarze Zentrum, träge und unaufhaltsam, breitet sich über das Hellblau der Iris. Lichtstarre Pupillen, ein fast sicheres Todeszeichen. Die Kamera wackelt ein bisschen, als der Mörder sie etwas unbeholfen ausschaltet. Dann wird alles schwarz. Wir sind alle drei fassungslos. Vor Entsetzen. Vor Schock. Mein Magen rumort. Mir ist schlecht. Das Herz pocht mir in den Ohren. Bess dreht sich jäh zu mir um.
Alles in Ordnung, Chief?
Niemand kann ermessen, wie viel Kraft es mich kostet, den Mund zu einem Lächeln zu verziehen. Damit wäre der Todeszeitpunkt wohl geklärt, sage ich.
Bess nickt. Sonntag, 30. Oktober. Nach Eleanor. Damit bleibt nur ein ziemlich enges Zeitfenster, um die Leiche zu dem Halloween-Feuer in Clontarf zu bringen. Falls die Tat nicht dort in der Nähe stattfand.
Der Raum in dem Video hatte blaue Wände. Ein Schlafzimmer. Das Dekor wirkte ein bisschen unmodern. Altmodisch. Der Mörder hat es nicht für nötig gehalten, das Design der Bettwäsche zu verbergen. Dunkelblaues, schnörkeliges Blumenmuster auf weißem Grund. Eine durchsichtige Plastikplane war über Bett und Teppich gebreitet. Amy war ruhig, als sie sich auf das Bett legte. Ihre Bewegungen wirkten angespannt,
aber ihr Mund verzog sich auch ganz kurz zu einem zaghaften Lächeln. Dann kam der Moment, als die Sache offenbar aus dem Ruder lief. Ihre Gegenwehr wurde immer krampfhafter, ein verzweifeltes Wegzucken, als das Messer näher kam, die Augen weit aufgerissen. Irgendwo rechts muss ein Fenster gewesen sein, denn ein dünner Streifen weiß-goldenes Licht zog sich diagonal über das Bett. Von Amys blassen Zehenspitzen über ihren Körper bis dahin, wo ihre linke Hand angebunden war. Das Gelenk wund und blutig. Im Laufe des Videos wandte sie, als der Schmerz sie überwältigte, das Gesicht dem Licht zu. Als wollte sie die Weltkraft ihres Willens dazu bringen, sie zu finden, sie zu retten. Dann drehte eine behandschuhte Hand ihr Gesicht zurück zur Kamera. Zu noch mehr Qualen. Und ihr Körper, Arme angespannt wie Kabelstränge, drückte sich in die Matratze. »Würde es was bringen, das Haus der Costellos noch einmal unter die Lupe zu nehmen?«, fragt Bess. »Sinnlos«, sage ich. »Dem Datum auf dem Video nach hatten wir da schon Eleanor Costellos Leiche gefunden. Seitdem wird das Haus bewacht. Steve, analysieren Sie das Video Bild für Bild. Es muss uns irgendwas liefern.« Er schluckt. Ich gehe ans Whiteboard. Ich suche Peter Costellos Namen. Schreibe darunter Darknet. Laut Handy-Tracker Verbindung zu Amy. Ich hebe den Stift an die Lippen. Studiere die Information. Dann schreibe ich die beiden stummen Anrufe von Costellos Handy dazu, mit Ort und Zeit. Ich gehe zur Tür und streife meinen Mantel über. Bess kommt hinter mir her.
Was ist mit Tom Quinn? Sollen wir ihn vernehmen?
Tom. Ich sehe das winzige Kaninchen in seinen Händen, dann den Tierkörper, der in den Mülleimer fällt. Weggeworfen wie ein alter Putzlappen. Aber dann sehe ich ihn in der Werkstatt. Ein breites Lächeln, Arme verschränkt, zufrieden. Ein Malocher. Das Gesicht von zu Hause.
Irgendwo müssen wir anfangen, Frankie,
drängt Bess. Lass ihn herkommen, aber die Vernehmung mache ich. Peter Costello bleibt unser Hauptverdächtiger. Die Suche nach ihm hat Vorrang.
Bess folgt meinem Gedankengang.
Vielleicht hat er die SIM-Karten ausgetauscht oder sich ein neues Handy zugelegt. Eleanor ist hinter seiner Affäre gekommen und er hat das alte entsorgt.
Ich möchte ihm beipflichten, aber irgendetwas stimmt nicht ganz. Ich schließe die Augen und Amys lebloses Gesicht blickt mich an. Er, der Mörder, schaltet die Kamera ab. Er möchte noch ein bisschen Zeit mit der Leiche verbringen, sein Werk genießen. Der Gestank ihres Todeskampfes hängt schwer in der Luft. Er macht sich eine Tasse Tee, raucht eine Zigarette, überlegt, wie er seine Lust noch verlängern kann. Die Idee kommt ihm, als er die Gasflamme für den Teekessel anzündet. Er raucht am Fenster zu Ende. Draußen schleppen Kinder Treibholz für das Halloween-Feuer den Strand entlang. Amy hat ihm erzählt, dass in ihrem Dorf ähnlich gefeiert wird. Kinder, Familien, Liebespaare, die sich in der kühlen Herbstnacht am Halloween-Feuer wärmen. Unvermittelt schnürt ihm wilde Eifersucht die Kehle zu. Ein bitterer Geschmack erfasst seinen Mund. Er handelt schnell. Ich schüttle den Kopf. Nehmen wir an, Peter Costello ermordet sie, verstaut ihre Leiche in einem derzeit noch unbekannten Fahrzeug, fährt damit nach Clontarf, wo er den Stapel für das Halloween-Feuer problemlos findet. Er wartet den günstigsten Zeitraum ab, schleift den 58 Kilo schweren Körper aus dem Auto und nimmt sich in der Dunkelheit die Zeit, ihn tief in dem Stapel zu verstecken. Es regnet leicht. Deshalb sind nicht viele auf der Promenade unterwegs. Und falls ihn doch irgendwelche Leute sehen, nehmen sie an, dass er noch mehr Brennmaterial dazulegt. Er steckt sie also mitten zwischen Treibholz, Paletten, Reifen und Ähnlichem. Mischt sich dann unter die Menge, um sich seinen Kick zu holen, und verschwindet, als das Chaos ausbricht. Bess reibt sich das Kinn.
Klingt irre genug, um wahr zu sein.
Er geht seine Jacke holen.
Ich fahre dann mal zum Costello-Haus und schaue mich ein bisschen um. Tom Quinn kommt am Nachmittag.
Ich gehe mit dir runter, sage ich. In einer halben Stunde muss ich im Gericht sein. Clancy raucht sich ein Emphysem an, wenn ich mich nicht beeile. Ich gebe mich locker, um die dünnen Zügel der Selbstkontrolle nicht aus der Hand gleiten zu lassen.
Von einem Soziopathen zum nächsten, sagt Bess.